Als der Missionar und Afrikaforscher David Livingstone erlebte zwischen 1813 und 1879 zum zweiten Mal mit einer Mannschaft von etwa 300 Afrikanern Afrika durchzog. Das waren Leute aus dem Makolo-Stamm. Ging ihm das Geld zur Neige. Musste das alles unterhalten. Und dann konnte er mit dem Rest, was er verkaufen konnte, einen sambesischen Häuptling dazu bringen, dass er seine 300 Leute ernährt, bis dass er wieder zurückkommt. Denn er wollte nach England zurück und dort Geld beschaffen, damit er diese 300 Leute wieder zurückbringt in ihre Heimat Sansibar. Übrigens heute ein begehrter Ferienort. Livingstone reiste ab und kaum war er weg, fingen an, diese Sambesi-Leute, die Makololo, zu spotten. Denkt ihr denn, dass der weiße Mann kommt? Habt ihr schon mal einen weißen Mann gesehen, der sich um Schwarze kümmert? Das glaubt ihr ja selber nicht. Und die Makololo-Leute, die sagten, er kommt. Ihr kennt diesen Mann nicht, der wird bestimmt kommen. Und so verging ein Jahr, Leute wurden krank von diesen Makololo und die einen starben auch. Es verging das zweite Jahr und Sie können sich vielleicht den Spott vorstellen, die sagten, den könnt ihr vergessen, der kommt nie und nimmer. Aus den Augen, aus dem Sinn, wir wissen gar nicht, warum das hier wartet. Und dieser Spott häufte sich und diese Makololo-Leute, die hielten daran fest und er wird zurückkommen, wir kennen ihn. Und plötzlich, eines Tages, hören sie aus der Ferne so ein Brausen und Rauschen, ein Pusten und Schnauben, kam ein Dampfschiff daher. Das erste Dampfschiff, das diesen Fluss befahren hat. Dass die Leute sahen, dass das David Livingstone war, sprangen die Leute ins Wasser, diese Makololo-Leute, stürmten das Schiff und fielen diesen David Livingstone um den Hals. Das Warten hat sich gelohnt. Trotz des Spotts haben sie daran festgehalten, weil sie kannten diesen Mann. Sie wussten, auf ihn kann ich mich verlassen. Und um das geht es auch ein bisschen heute Morgen in unserem Text. Wir befinden uns ja immer noch im Kolosserbrief. Jetzt nun bereits im Kapitel 3. Wir haben etwas Pause gehabt durch das Sonntagsdate und durch die Taufe letzten Sonntag. Wer gern mitlesen will, kann das gerne aufschlagen. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Da sagt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf irdische Dinge. Ihr seid ja schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wenn einmal Christus, euer Leben, allen sichtbar wird, dann werdet ihr mit ihm zusammen in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon geschenkt ist. Paulus, ich habe das überschrieben, ein anderes Lebenskonzept. Einmal sehen wir, es geht um ein orientiertes Leben, ein Leben, das Orientierung hat, was heute nicht selbstverständlich ist. Und wir werden sehen, dass das Leben ein verborgenes Leben ist, was uns Mühe bereitet. Wir sehen aber auch, was wir heute gesungen haben, dass eine Herrlichkeit auf uns wartet. Darauf können wir uns freuen. Paulus sagt, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, das heißt, das, was wir eigentlich letzten Sonntag erlebt haben in der Taufe, wenn das geschieht, dass Menschen neu gemacht worden sind von Gott her, dann meint Paulus, wenn ihr nun in dieser Lage seid, neue Menschen, dann orientiert euch auch neu. Dann orientiert euch auch nach oben. Das passt ja dann zusammen. Oder denen die Luther-Übersetzung geläufig ist, trachtet nach dem, was oben ist, strebt das an, was oben ist. Nicht in dieser Welt finden wir die richtige Orientierung. An was sollten wir uns denn da orientieren? Müssen wir uns ja ernsthaft mal fragen. Wo haben wir in dieser Welt überhaupt Orientierung? Heute gilt das, morgen gilt das andere. Heute ist das in, morgen ist das andere in. Wir springen mal dahin, mal dorthin. Wo sollen wir uns orientieren? An etwas, was Beständigkeit hat. Was kann uns die Welt da bieten? Es gab schon damals Menschen, schon bevor Christus in dieser Welt war, die machten sich ganz ernsthaft Gedanken über das, was überhaupt anstrebenswert ist in dieser Welt. Sie misstrauten eigentlich dem, was die Welt bieten kann. So habe ich einen Dialog, eine Auseinandersetzung gefunden, gelesen. Übrigens, das kann ich sehr empfehlen, einfach mal zu sehen, was Menschen dachten und denken. Ich weiß nicht, ob Ihnen Cicero, den einen ist sicher bestimmt ein Begriff, ein bedeutender römischer Autor, der hat hier zum Beispiel in diesem kleinen Büchlein über den Staat, wie zum Beispiel gesprochen über Gerechtigkeit. Und sie kommen interessanterweise zum gleichen Schluss wie die Bibel. Dass sie zum Schluss kommen, der Mensch ist in sich nicht gerecht. Ganz interessant. Und nun sagt dieser auch Folgendes in Bezug auf die Orientierung des Lebens. Wie geringwertig ist irdischer Ruhm, der sich kaum auf den armseligen Teil eines einzigen Jahres erstrecken kann. Also vielleicht, wenn ich etwas erreiche, bin ich ein Jahr populär. Dann rühmen mich die Leute und sagen, ja wunderbar, wie der das gemacht hat. Und dann ist es wieder vorbei. Willst du also den Blick nach oben richten und auf diesen Sitz und diese ewige Wohnstätte, dann überlasse dich nicht dem Gerede der Menge, noch setze die Hoffnung deines Lebens auf Belohnung von Menschenhand. 50 vor Christus haben sich Menschen solche Gedanken gemacht und haben begriffen, dass der Ruhm in dieser Welt kein Wert ist, der anstrebenswert ist. Es war ihnen bewusst, wie vergänglich das alles ist. Vielleicht ist man kurze Zeit berühmt, kurze Zeit begehrt und dann ist es wieder fertig. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar auch Cicero, das hat man früher dann so gemacht, sich die Venen durchgeschnitten, weil er einer schmerzhaften Hinrichtung entgehen wollte. Ein begabter, ein intelligenter Mann kommt zu diesem Schluss, der eigentlich Karriere machte in seiner Zeit. Hier wird deutlich, dass der Mensch einen Instinkt besitzt, dass er merkt, dass über diese Welt hinaus es doch noch eine Wirklichkeit gibt. Dieser Cicero hat das bemerkt. Es war kein weltfremder Mann. Es war ein Mann, der in dieser Welt lebte und die Welt verstand und die Welt begriff und analysierte. Aber er wusste, Erfüllung in dieser Welt ist nicht zu erreichen. Und wenn man eine gewisse Genugtuung erreicht im Sinn von Anerkennung, von Ehre, so ist das einfach von kurzer Dauer. Sehen wir auch bei uns, da werden Leute hochgejubelt, kommen in die Presse, gibt es hundert und tausend Artikel und plötzlich sind sie vorbei und dann gibt es hundert und tausend Artikel gegen sie. Dann werden sie in den Keller gestoßen, wie sie in den Himmel gehoben wurden. So ist unser Leben. Durch die Weltgeschichte gab es viele Menschen, die sich nach oben ausrichten wollten. Die ewige Wohnstätte, die Cicero hier nennt, bekommt dann verschiedene Namen, vielleicht Nirvana oder weiß ich was. Immer mehr Menschen, die von unserem Materialismus enttäuscht sind, suchen nach Werten, die beständig sind. Man hat irgendwo gemerkt, irgendwo fällt man immer wieder ins Leere. Wenn man denn mal Direktor geworden ist, dann merkt man, dass das, was man sich damit erhoffte, diese Erfüllung im Leben eben doch nicht da ist. Dann gibt es noch einen Generaldirektor. Und dann, wenn man Generaldirektor ist, dann gibt es noch einen Verwaltungsrat und dann gibt es noch einen Verwaltungsratspräsident. Und dann, wenn man das ist, gibt es noch Aktionäre, die einem dann wieder auf die Finger schauen. Man ist nie am Ende und nie kommt eigentlich die innere Befriedigung, die man sucht, um die Leere auszufüllen. Das erhofft man sich ja immer. Viele Menschen sind von diesem Materialismus enttäuscht, weil sie gemerkt haben, das füllt uns nicht, das bringt nur kurzfristige Befriedigung, Freude, aber nicht eine Geborgenheit. Was unterscheidet jetzt aber die Christen, die auferweckt wurden, die neues Leben bekommen haben, von diesem allgemeinen Drängen, sich nach beständigen Werten umzusehen? Betrachten wir genau, was Paulus hier schreibt. Er bezeichnet nämlich ganz genau, wo oben ist. Das oben hat einen ganz bestimmten Namen und der heißt Jesus Christus. Jesus ist oben. Das meint er. Wir sollen uns also auf eine Person ausrichten. Und da muss ich mich mal fragen, ja, wo ist dann bei mir oben? Zum Beispiel kann bei mir der Sport oben sein, oder es kann die Familie oben sein, oder es kann die Karriere oben sein. Was ist in meinem Leben oben? Das heißt, wohin zielt mein Leben? Was strebe ich an? Das ist eigentlich die Herausforderung, die Paulus hier geben will. Wo orientiert sich mein Leben? Das ist ganz wichtig, dass ich das weiß. Wenn Sport die Orientierung meines Lebens ist, dann wird sich mein Leben dementsprechend gestalten. Da wird die Sportschau für mich wichtig sein. Ich habe nichts gegen Leute, die Sportschau schauen. Ich schaue sie nicht, aber es interessiert mich nicht besonders. Aber es gibt Christen, die interessiert das. Ich habe gar nichts dagegen, dass sie mich jetzt nicht falsch versteht. Aber wenn das Ziel ist, sportlicher Erfolg zu erzielen, sportlichen Ruhm, dann wird sich mein gesamtes Leben auf das ausrichten. Und ich werde zusammenbrechen, wenn ich den Sieg nicht erreiche, auf den ich hinarbeite. Dann fällt mein Leben in sich zusammen. Und wenn ich den Sieg erreiche, dann haben auch schon viele Sportler erlebt, dass sie nachher trotzdem allein sind, wenn sie bejubelt worden sind. Und auch die den, ich glaube, gestern Nacht haben die den erhalten, oder? Den Oscar. Auch die den Oscar erhalten, ein wunderbares Gefühl, aber nachher sind sie wieder allein. Der Oscar, den stellt man dann irgendwo hin und hofft, dass er nicht gestohlen wird. Oder wenn ich mein Leben auf den Beruf ausrichte. Auch das wird mein Leben bestimmen. Da werden Worte wie Weiterbildung, Karriere, Beförderungen, Erfolg, das wird im Vordergrund stehen. Wenn das mein Ziel ist, möglichst die Karriereleiter hochzugehen, dann wird das mein Leben bestimmen. Und wie viele Familien gehen kaputt, weil nur noch Beruf und Karriere im Denken da ist. Und wie viele Frauen und Männer haben schon bereut, dass sie so nur auf das gesetzt haben und schlussendlich ihre Familien auseinandergebrochen sind. Zu ihren Kindern entfremdet worden sind. Wir entscheiden, was das Ziel, was der Inhalt, was wir anstreben wollen. Oder wenn Familie der Inhalt ist, dann wird sich alles nach dem Konzept ausrichten. Es werden da Dinge wichtig sein. Und wenn meine Familie auseinanderfällt, wenn die Kinder weggehen, wenn die Kinder sich vielleicht sogar gegen mich stellen als Eltern, dann fällt mein ganzes Lebenskonzept in sich zusammen. Oder? Jesus. Ist das Ziel, das wir anstreben. Und dann spiegelt das auch Begriffe. Da gibt es den Beruf, da gibt es auch die Karriere. Ein Christ kann problemlos Karriere machen. Die Frage ist, wo er sein Ziel hat, auf was er ausgerichtet ist. Ich kann nach Christus ausgerichtet sein und Karriere machen. Kann ich. Es gibt solche Menschen. Aber es werden mich immer wieder Dinge bewegen und mich umtreiben, die mit dem Reich Gottes zu tun haben. Ich kann auch Fernsehen gucken. Aber vielleicht ist mir dann die Krimiserie nicht so wichtig, wenn ich sehe, dass ich in der Gemeinde etwas mitschaffen kann, dass ich dann nicht unbedingt Dallas gucken muss und dann praktisch mein ganzes Programm, wo ich mithelfe und mittrage, wo ich mir Zeit nehme, auch zur Stille, immer das Fernsehprogramm meinen Tagesrhythmus bestimmt. Ich kann Hobbys haben. Ich kann Gemeinschaft pflegen, ich kann Sport treiben, ich kann all das machen. Aber nach oben ausgerichtet sein heißt nicht, dass wir nicht mehr leben, sondern es geht darum, was beschäftigt uns im Leben, was treibt uns, was ist uns wichtig. Jesus sagt, wenn ihr bleibt, bei dem, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir uns mit den Gedanken von Gott beschäftigen, die er uns auch in der Bibel weitergibt, wenn wir uns an das Wort von Jesus halten, was er uns sagt. Ich mache mal ein banales Beispiel. Wenn ich einen Fotoapparat kaufe, weil ich bessere Fotos machen möchte, dann werde ich diesen Fotoapparat kaufen, dann gehe ich nach Hause und dann hole ich von meinem Computer die Betriebsanleitung und lese die durch, oder? Und versuche herauszufinden, wie ich den Fotoapparat besser bedienen kann. Da würde jeder sagen, der spinnt, oder? Wenn ich den Fotoapparat richtig bedienen will, dann lese ich die Betriebsanleitung dieses Fotoapparates. Dann mache ich mir Gedanken, wie ich den richtig handhaben soll. Das heißt, ich beschäftige mich mit diesem Fotoapparat, weil mein Ziel ist, bessere Fotos zu machen. Wenn mein Ziel ist, Jesus Christus, das hier Paulus sagt, das nach oben ausrichtet, nach Jesus Christus, dann werde ich mich mit ihm beschäftigen. Dann werde ich mir Gedanken machen, was ihm wichtig ist. Man kann es vielleicht ganz vereinfacht sagen, was oben ist. Oben sein und sich nach oben ausrichten, heißt eigentlich nichts anderes. Ich halte das für wichtig und dringend, was Gott für wichtig und dringend hält. Eigentlich ganz schlicht. Ich beschäftige mich mit den Gedanken, die Gott beschäftigen. Und wie sieht das bei uns aus? Machen wir uns wirklich Gedanken über das Reich Gottes, wie Gott uns und die Welt sieht? Oder sind uns, um es beim Namen zu nennen, zum Beispiel die Sportresultate, Aktienkurse, Krimiserien wichtiger als die Ewigkeit? Und jetzt kommt ein Problem. Und wenn wir das Problem nicht hätten, dann hätten wir es einfacher. Paulus sagt nämlich, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also euer Leben ist nicht sichtbar. Das, was ihr habt, ist nicht transparent. Man sieht es einfach nicht. Einem Millionär sieht man es vielleicht an, dass der Millionär ist. Der hat ein großes Haus, der fährt vielleicht mit einem großen Auto vor und dann hat er all die Attribute und wir denken, oh. Aber bei uns sieht man das nicht. Wir würden gerne beweisen und belegen, was wir sind eigentlich als Christen und wer wir sind. Die Bibel sagt, Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wir werden sogar mal die Welt richten, sagt der Paulus. Wie schön wäre es, wenn man das uns da erkennen würde. Ich hätte das gern. Wenn ich durch Zürich laufen würde und die Leute würden sagen, guck mal, das ist einer von denen, der gehört da zum Schöpfer. Der hat eine ganz besondere Stellung. Da würden mir die Leute mit Ehrerbietung begegnen. Die würden mir zuvorkommen. Wenn ich an ein Geschäft komme, würde sie sagen, Entschuldigung, oder? Wie wenn Prinz Charles kommt. Dann reifen alle. Und dann wollen alle wissen, was der macht und ob er lacht und ob er glücklich ist und was er jetzt mit seiner Beziehung hat und wie es den Kindern geht. Die ganze Welt schaut darauf. Und wenn wir doch ganz ehrlich sind, würde uns das gefallen. Würde uns das gefallen. Und wir wären froh, man würde uns wenigstens nur annähernd etwas ansehen, wer wir sind. Aber wir können das niemandem beweisen. Nicht nur das, noch viel schlimmer. Die Menschen verstehen uns gar nicht. Und noch schlimmer. Wir werden sogar noch gehasst. Und Jesus selber, er als Gott, wurde ans Kreuz geschlagen und wurde hingerichtet. Wenn die Menschen gewusst hätten, wen sie da hinrichten, die wären nur so dahin gefallen. Muss man sich das vorstellen? Jesus wurde hingerichtet. Sein Urteil war Gotteslästerung. Gott wird mit dem Urteil Gotteslästerung hingerichtet. Das ist eigentlich fast unfassbar. Und Jesus sagt, es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zur Ehre Gottes sehen werden. Also Christen werden getötet und die Menschen meinen sogar, sie würden damit Gott einen Dienst erweisen. Sie würden Gott damit ehren. Da gibt es endlose Beispiele von Christen, die sterben mussten, weil Menschen meinten, sie würden Gott einen Dienst tun. Das ist die Situation, in der wir leben. Das ist das, was es uns oft gar nicht so einfach macht, uns nach oben auszurichten. Weil wie diese Leute, diesen Mokololo-Leuten sagten, ja, was denkt ihr, der kommt ja nie. Ihr träumt. Und wenn Christen von dem sprechen, was kommt und auf was sie warten, dann denken die Leute, die spinnen ja. Und dann gibt es noch einige Verrückte, die dann wirklich verrückt sind, wie wir das wieder erlebt haben, in Uganda, wo dann wieder solche Fanatiker einfach sich selber nachhelfen und die Endzeit produzieren. Schlussendlich schaden sie dieser gesunden Überzeugung, die uns eigentlich die Bibel sagt, dass wir wirklich eine Zukunft haben, aber die wir Gott selber herbeiführen und nicht wir, durch eigene Methodik. Es wird die Zeit kommen, sagt jetzt hier der Paulus. Da wird sichtbar werden, was und wer wir sind. Und das wird dann eine herrliche Zeit sein. Es wird also so weit kommen, dass dann plötzlich mal sichtbar wird, wer wir sind. Vor der ganzen Welt wird das sichtbar werden. Auf einmal gibt es ein Erwachen, da denken, aha, diese, die wir so belächelt haben, so gespottet, die haben jetzt so eine Stellung, wenn wir das gewusst hätten. Im Thessalonikerbrief spricht Paulus davon. Er sagt, wenn Gottes Befehl ergeht, und das geht in einem Augenblick, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab aufstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf den Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Ist das wirklich unsere Hoffnung? Glauben wir überhaupt noch daran? Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir eigentlich diesen zentralen Punkt unseres Glaubens nicht mehr ernst nehmen, dann hat unser Glaube keine Hoffnung und überhaupt kein Ziel. Dann macht er im Grunde genommen auch keinen Sinn. Weil das ist genau der Punkt, wo die Bibel uns immer wieder darauf aufmerksam macht, und wenn ihr auch verachtet werdet, dann denkt dran, was kommen wird. wird alles, was diese Welt je bieten kann, mehrfach übertrumpfen. Es lohnt sich, dass ihr ausharrt. Es lohnt sich, dass ihr den Spott einsteckt. Und dann hört man die Stimmen, die sagen, ja, ihr braucht das, oder? Ihr braucht irgendwie, dass ihr euch irgendwie aufmöbeln könnt, braucht ihr ja diese Hoffnung. Das ist ja alles nur Psychologie, nur Selbsterbauung. Ihr werdet dann schon noch sehen, das wird nichts. Und dann beginnen wir zu sagen, ja, es könnte ja sein, aber wenn ich nur Christ bin und wenn das nachher nichts wäre, dann hätte sich das schon gelohnt, Christ zu sein. Ich sag's mal ganz platt. Der Paulus, der hätte uns vermutlich ganz verdattert angeguckt über so eine Aussage. Weil der Paulus hat gesagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Hoffnung, dass unser Leben weitergeht, nachdem wir gestorben sind. Und wenn das Leben nicht mehr weitergeht, nachdem wir gestorben sind, dann würde Paulus nicht als Christ leben, sondern dann sagt er dann, ich sage es jetzt mit Luther, wäre das sein Motto, lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Dann würde der Paulus nach dem Motto leben, quetsch das Leben aus, so wie du es ausquetschen kannst. Hol alles aus dieser Welt, was du nur kannst. Nachher ist aus. Das wäre die Antwort von Paulus. Er würde nie sagen, es hätte sich gelohnt, wenn es diese Zukunft nicht gäbe. Nie. Dann würde er sagen, für das lasse ich mich nicht schlagen. Und für das lasse ich mich nicht verspotten, wenn nachher nichts kommt. Dann würde ich nach einem anderen Lebenskonzept leben. Wir werden nicht alle sterben, erklärt Paulus im Korintherbrief. Aber wir werden alle verändert werden. Das geschieht in einem Augenblick, so schnell wie man mit den Wimpern zuckt. Steht im Korintherbrief. Wer das nachlesen will, 1. Korinther 15. Vers 51 und 52. Wie wenn wir mit dem Wimpern zucken, die gestorben sind, die werden wieder auferstehen und die leben, die werden dann verwandelt werden, dann, wenn Jesus sichtbar wird, das ist dann, wenn er auf diese Welt kommt und die Gläubigen holt. Das ist tiefe biblische Lehre, die nicht anfechtbar ist. Man kann höchstens sagen, ich glaube das nicht, oder ich glaube auch nicht, dass das, was in der Bibel steht, zuverlässig ist. Aber es ist unanfechtbar, das ist durch und durch die Überzeugung, die uns die Bibel lehrt. Christus wird wiederkommen und die Christen heute warten auf Jesus. Und dann, wenn das eingetroffen ist, dann heißt es, wie es in der Offenbarung steht, jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit. Keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann werden wir für immer bei Gott sein. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, und die Hoffnung, die wir durch Christus haben, dann spricht die Bibel einzig und allein nur von dieser Hoffnung. Es ist nicht die Hoffnung, dass ich morgen meinen Schnupfen nicht mehr habe. Und es ist nicht die Hoffnung, dass mir Gott hilft, dass ich befördert werde im Geschäft. Das kann ich auch hoffen. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, spricht sie von der Hoffnung, die wir haben durch Christus, dass wir endgültig gerettet werden. Das ist nach oben gerichtetes Leben. Darum geht es in Wirklichkeit. Und darum sollen wir uns nach oben ausrichten. Ich weiß, das ist schwierig zum Vertreten für uns, weil wir dann natürlich schnell als weltfremd bezeichnet werden. Aber ja nun, ich sage mir immer, mögen mich Menschen als weltfremd bezeichnen, spätestens wenn Jesus wiederkommt, werden wir dann sehen, ob das weltfremd war oder nicht. oder ob die Bibel recht hatte oder nicht. Wenn sie recht hat, und da bin ich tief überzeugt, dann bin ich gerne weltfremd. Und dann bin ich auch nicht bereit, einfach nur um anderen zu gefallen, Konzessionen zu machen, um mein Christsein, um mein Leben als Christ zusammenzustumpfen, als ein erfülltes Leben in dieser Welt. Weil wenn nachher nichts mehr kommt, dann ist das Leben in dieser Welt nie erfüllt. Weil ein Leben kann nur erfüllt sein, wenn es zum Ziel kommt. Und nicht, wenn es in sich zusammenbricht schlussendlich. Und wenn ich schlussendlich sagen muss, ich bin einer Lüge aufgesessen, dann ist das Leben nicht erfüllt. Das Leben ist erfüllt, wenn es zum Ziel kommt. Und noch etwas, was wir hier ganz deutlich sehen. Paulus schreibt, Christus, euer Leben. Christus steht in diesem Abschnitt im Zentrum. Allein in diesen vier Versen wird viermal von Christus gesprochen, viermal sein Name genannt. Bekommt also eine zentrale Bedeutung. Christus, euer Leben, verdeutlicht nochmals, dass das Suchen oder das Orientieren nach oben heißt auf Jesus sehen. Ganz schlicht und ergreifend. Also wir müssen nicht jetzt zum Gottesdienst, dann zum Saal herauslaufen und alle so nach oben gucken. Dann hättet ihr mich also falsch verstanden. Sondern es heißt, sich an Christus zu orientieren. Ohne Jesus gibt es kein wahres Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So krass sagt es die Bibel. Hast du dieses Leben? Dieses Leben kannst du nur haben in der Beziehung zu Jesus Christus. Sonst hast du das Leben nicht. Das Leben liegt in der Person von Jesus. Nicht in einem Reglement, das ich befolge, sondern in einer Person, in Jesus Christus, auf den ich mich ausrichte. Ich fasse zusammen, ein anderes Lebenskonzept. Das andere Lebenskonzept zeichnet sich dadurch aus, dass ich mein Leben orientiere an Jesus Christus. Es heißt ganz schlicht und ergreifend, ich halte das für wichtig und dringend, was Gott für wichtig und dringend hält. Lebst du nach diesem Lebenskonzept? Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich ringe auch darum, um so zu leben. Mich beschäftigen auch Dinge enorm. Und dann denke ich manchmal, warum treibt mich das so herum? Warum lasse ich mich von dem so beherrschen? Es ist oft ein Ringen, sich wieder zu lösen und Distanz zu gewinnen und sagen, Jürg, jetzt konzentrier dich doch auf das, was es wirklich ankommt. Und manchmal bin ich wirklich froh, wenn ich Dinge abgeschlossen habe, wo ich sagen kann, so, jetzt ist das abgeschlossen, jetzt habe ich an diesem Punkt Ruhe, jetzt bin ich nicht gedanklich so belastet von dem. Paulus sagt das, weil er das ja weiß, dass wir in dieser Welt leben. Er weiß, dass das nicht einfach ist. Er weiß, dass wenn wir im Berufsleben stehen, das uns herausfordert, dass das uns natürlich beschäftigt von morgen bis zum Abend und darin sich nach oben auszurichten nicht immer so einfach ist. Machen wir uns doch nichts vor. Es ist nur dann schlimm, wenn wir das nicht mehr erkennen. Und wenn wir uns dem ganz hingeben. Aber es ist nicht selbstverständlich und es ist gar nicht so einfach. Nicht, weil Gott uns überfordern würde, sondern weil wir immer wieder eben die Dinge in unserem Leben auch regeln müssen. Wir können da nicht einfach drüber hinweggehen. Aber wir können Akzente setzen. Und einer, der Akzente gesetzt hat in dieser Richtung, ist Mose. Mose, der in Ägypten aufgewachsen ist, eigentlich alle ägyptischen Schulen durchlaufen hat, jeglichen Wohlstand hätte haben können, und von ihm wird jetzt gesagt, Mose war sicher, dass alle Schätze Ägyptens, in deren Besitz er selber war, nicht so viel wert waren, wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Denn er blickte auf die künftige Belohnung. Mose hat alles zurückgelassen in Ägypten. Er hätte sagen können, mir ist doch das Volk Israel und der Gott Israels völlig Schnuppe. Jetzt geht's mir gut, ich bin reich, ich bin anerkannt in Ägypten, ich oute mich nicht als Jud. Ich halte Distanz zu meinem Volk. Aber Mose hat alles preisgegeben. Warum? Nicht, weil er gesagt hat, es ist viel schöner so mit Gott jetzt zu leben. Sondern warum? Weil er wusste, dass die Belohnung alles übertrumpfen wird, was ihm Ägypten geben könnte. Alles, aber wirklich alles. Und dass sich dafür das Leben auch lohnt. Und Jesus fordert uns auch nochmals heraus mit einem Wort. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Das wäre ja heute auch noch populär, oder? Wo so viel eingebrochen wird, braucht keine Alarmanlage und so. Ist alles schon gut aufgehoben. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Also eure Ausrichtung wird immer dort sein, wo das ist, was ihr für wichtig erachtet. Und im Grunde genommen bekommen wir ein anderes Lebenskonzept, wenn wir eben das, was oben ist, Jesus Christus, als wichtig erachten und uns danach orientieren. Wenn wir das getan haben, aber uns die Anforderungen des Alltags immer wieder eingeholt haben, in unserem Kopf vor allem Sachen drehen, die sich mit allem anderen beschäftigen, wenn meine Gedanken sich nur darum drehen, ob ich befördert werde oder nicht, dann lassen wir uns doch ein bisschen zurückholen von dem, was Paulus hier sagt. Orientieren wir uns nach oben. Werden wir doch gelassener und sagen, ob ich jetzt befördert werde oder nicht. Das macht eigentlich nicht so viel aus. Es wäre schön, aber wenn ich nicht befördert werde, so bricht mein Leben nicht zusammen, weil mein Leben sich nach oben orientiert, nach Christus. Und dort ist es nicht sehr wesentlich, ob ich befördert werde oder nicht. Ich kann oder ich kann nicht. Das ist die Gelassenheit, die wir praktisch leben können und die uns hilft, auch als Christen an dem Ort, wo wir sind, zufrieden zu sein und nicht als solche zu erscheinen, die nichts anderes im Kopf haben, als die Besten zu sein, sondern Menschen, die in einer inneren Ruhe durchs Leben gehen. Lassen wir uns das von Paulus nochmals sagen, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ihr seid ja schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar wird, also eben wenn Christus kommt, dann werdet ihr mit ihm zusammen in die ganze Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon gehört. Wir können alle zusammen, Schüler, Lehrlinge, wenn wir uns nach oben ausrichten, dann sind das nur Funktionen, die wir ausüben mit den Gaben, die wir haben. Aber unseren Wert, was wir wirklich sind, bekommen wir von Christus. Ich wünschte, dass wir da wirklich unser Leben auf das ausrichten und uns da darüber freuen. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, dass du Jesus, deinen Sohn, in diese Welt geschickt hast, um uns zu erlösen, um uns Orientierung zu geben, Werte, die beständig sind. Und du siehst auch, wie wir oft darunter leiden, dass nicht sichtbar ist, was wir geworden sind durch die Errettung. Aber wir möchten so wie die Mokololo-Leute daran festhalten, du wirst kommen.
Bestimmt.
Und dann wirst du uns dahin bringen, wo du es uns versprochen hast. Das ist unsere Hoffnung. Daraufhin leben wir. Und hilf, dass wir in dem Alltag, der uns fordert, in den Aufgaben, die wir zu bewältigen haben und ihnen nicht ausweichen können, dass wir in diesen Aufgaben drin
lernen, unser Leben auf dich auszurichten. Dass wir lernen, das richtige Maß zu finden. Und nimm uns da in die Schule. Und ich denke, diese Schule wird uns begleiten, bis wir dann sterben. Aber wir möchten dranbleiben. Wir möchten uns ausrichten nach oben, zu dir hin. Dass du recht, mein Vater bist. Wir beten dich an und ehren deinen Namen. Amen.